Super.
Und dann. Unser großer Gott und Vater, danke, dass wir dein Wort haben dürfen, das uns erzählt und berichtet und lebendig werden lässt, was geschehen ist am Kreuz auf Golgatha, was geschehen ist in der ganzen Weltgeschichte durch dein mächtiges Handeln und was geschehen ist, auch heute noch geschieht unter uns Menschen durch deine große Kraft. Wir danken dir dafür, dass wir von all dem lesen dürfen und beten jetzt und bitten dich, dass du uns offene Herzen und einen wachen Verstand gibst, auf die Worte zu hören, die Rüdiger uns weitergibt. Und bitte gib ihm die rechten Worte, lege du deine Worte in seinen Geist und seinen Mund, dass wir es verstehen, es begreifen und dass es unsere Herzen erreicht. Darum beten wir und bitten dich. Amen.
Amen. Einen wunderschönen guten Morgen auch nochmal an alle hier und an die draußen an den Bildschirmen oder am Telefon natürlich auch. Sehr schön, dass wir hier zumindest wieder richtig beisammen sein können und so halb über Zoom. Vor 2 Wochen habe ich eine Predigtreihe über das Thema Gebet begonnen. Und vergessen habe ich, und das möchte ich jetzt an dieser Stelle nachholen, den Bruder zu nennen, von dem die Hauptgedanken hierzu stammen. Sein Name ist Dan Rouse und er ist Prediger, Evangelist seit vielen, vielen Jahrzehnten. In den letzten 15 Jahren dient er in Fort Gibson in Oklahoma. Im ersten Teil vor 2 Wochen haben wir im Wesentlichen über 2 Punkte gesprochen. Der erste Punkt war Thema Gebet, mein Versagen. Mein Versagen, weil ich es vernachlässige, nicht so tue, nur in Notsituationen und überhaupt. Das war der eine Punkt, das anzuschauen. Und der andere Punkt war die Lösung dafür. Nämlich die Motivation, die Gott uns selbst gibt, anzuschauen und uns davon auch ermutigen zu lassen. Und so war dann die Hausaufgabe vor 2 Wochen, waren 3 Punkte. Das eine war, na, vielleicht aufzuschreiben, wann rede ich mit Gott? Wie lange, wo? Nicht damit wir was zu tun haben oder damit wir das vergleichen können, sondern damit wir uns selbst anschauen. Damit ich selbst ehrlich mit mir bin und sage, Rüdiger, wie sieht das aus mit deiner Zeit mit Gott? Der zweite Punkt war, wenn ich vor Gott trete im Gebet, mir vorzustellen, wie es im Hebräerbrief heißt, wir können mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Und wenn ich mir das so vorstelle, so ein großer Thronsaal, und dann ist da so der Eingang, dann stelle ich mir ganz viele Menschen vor und dann schleiche ich mich lieber so rein und stelle mich so in die Ecke, was aber ja eigentlich überhaupt nicht mit dem übereinstimmt, mit Freimütigkeit hinzutreten. Also da habe ich selber immer wieder festgestellt, ja, so freimütig bin ich gar nicht. Woran liegt das wohl? Und der dritte Punkt war 2. Chronik 7, Vers 14, auswendig zu lernen. Und ich hoffe, dass ihr es zumindest gelesen habt und natürlich gemerkt habt, den Vers davor muss man auch lesen, damit man alles versteht. Davor sagt nämlich Gott, wenn ich den Himmel verschließe und kein Regen fällt oder wenn ich der Heuschrecke gebiete, das Land abzufressen und wenn ich eine Pest unter mein Volk sende. Ja, und dann? Und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, demütigt sich und sie beten und sie suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen. dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Das ist Motivation. Gott steht zu seinen Zusagen. Und das lesen wir im Neuen Testament, das haben wir angeschaut. Matthäus 7,7. Bittet und so wird euch gegeben, sucht, ihr werdet finden, klopft an, es wird geöffnet werden und einige andere Stellen. Das ist Motivation, das ist Ermutigung. Worum geht es dann heute? Heute geht es eigentlich um die Frage, ja, was ist eigentlich Beten? Was ist eigentlich Beten? Und das Ziel ist, ein bisschen klarer zu sehen, was das Reden mit Gott betrifft. Und am schönsten wäre es, wenn wir nach Hause gehen und denken, ich freue mich darauf, nachher mit Gott zu reden. Ich will mit meinem Gott reden. Das wäre das Schönste. Kommen wir zum ersten Punkt. Beten bedeutet, Gott zu suchen. Wir haben eben 2. Chronik 7,14, wenn sich mein Volk demütigt und sie beten und sie suchen mein Angesicht. Frage, was heißt das? Was heißt das, das Angesicht suchen? Und wie mache ich denn das? Wenn wir, wie war das mit Königin im Alten Testament? Wenn wir Königin Esther anschauen und wenn sie das Angesicht des Königs, ihres Mannes, gesucht hat, wenn sie zu ihm gehen wollte, da musste sie sich anmelden. Und ohne Erlaubnis war das ein, okay, ich weiß nicht, ob sie wieder lebendig zurückkommt. Sich dem König zu nähern, ist sein Angesicht zu suchen. Oder vielleicht noch praktischer für uns, die Menschen, die uns teuer und lieb sind. Suchen wir deren Angesicht, deren Gegenwart, die Gemeinschaft? Vor über 20 Jahren, als meine Frau und ich noch an verschiedenen Orten gewohnt haben, meine Frau damals noch Studium fertig gemacht in Regensburg, ich war dann schon in Bremen, dann war ich auch mal einige Monate in der Nähe von Frankfurt in Bad Nauheim. Und was war wohl an den Wochenenden? Immer die Nord-Süd-Achse. Oder von Frankfurt dann auch nach Regensburg oder Regensburg-Bremen. Stunden im Zug, in beide Richtungen jeweils, tränenreiche Abschiede auf den Bahnsteigen. Warum? Weil ich ihr Angesicht gesucht habe, weil sie Gemeinschaft mit mir haben wollte, weil es uns so ein Bedürfnis natürlich war und immer noch ist, Gemeinschaft zu haben. Und die Frage dabei ist auch, passiert das zufällig? Wenn jemand Gott sucht und findet, also das, passiert das zufällig? Wenn ich keine Goldader suche, ich weiß nicht mal, wie eine Goldader aussieht, aber wenn ich über eine stolpern würde, ich würde sie gar nicht erkennen. Also ist dann auch noch die Frage, ja, suche ich eben nach Gott? Und die Frage, kann ich Gott eigentlich finden, ohne ihn zu suchen? Vor vielen Jahren hat Florian mal in einer Predigt gesagt, wenn du dich gestern Gott näher gefühlt hast als heute, wer von euch beiden hat sich wohl bewegt? Gott ist den Menschen nahe. Er will, dass alle Menschen gerettet werden, dass alle Menschen zur Buße kommen. Gott ist da und der Mensch ist aufgerufen, such doch nach mir, streck dich doch aus nach mir, komm doch zu mir, ich bin dir doch schon so weit entgegengekommen. Also die Frage jetzt hier unter Punkt 1, Gott zu suchen, sein Angesicht zu suchen ist, suche ich wirklich ernsthaft Gemeinschaft mit Gott? Und wenn ich das tue, das ist Beten, wenn ich mit Gott rede, dann will ich Gemeinschaft mit ihm haben und sein Angesicht suchen. Ja, jetzt der zweite Punkt. Ja, beten beinhaltet, beten bedeutet, meinen Willen in Einklang mit Gottes Willen zu bringen und nicht andersherum. Im Psalm 143, Vers 10 heißt es, lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist leite mich in ebenes Land. Oder denken wir an Jesus im Garten Gethsemane, als er betet. Und welches Anliegen hat er gehabt? Blut und Wasser geschwitzt. Und er sagt zum Schluss, Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und an dieser Stelle möchte ich auf einen wirklich ganz gefährlichen Irrweg hinweisen. Manche Menschen glauben, ich muss einfach nur fest genug glauben und etwas aussprechen und dann wird es auch eintreffen. Ich glaube einfach fest daran und es gibt ja auch Bibelstellen, die sagen, bitte im Glauben, bittet und es wird euch gegeben. Also als wenn das etwas ist, wie ich gehe in ein Schnellrestaurant und sage, das und das und das bestelle ich und das kommt. Aber dass das natürlich totaler Quatsch ist, das ist klar, dass wir Gott da, wir machen ja nicht zu jemandem, der unsere Bestellung ausführt. Also das Beispiel scheint dann auf der einen Seite so weit hergeholt zu sein. Für einen Christen vollkommen, wie kannst du überhaupt so ein Beispiel da nehmen? Aber wenn ich ehrlich mit mir bin, wie oft will ich eigentlich meine Gedanken zu Gottes Gedanken machen? Und ich denke mir, das und das ist doch jetzt auf jeden Fall in Gottes Sinn und dafür bete ich jetzt. Und zuversichtliches Beten, da ist uns doch auch zugesagt, Gott wird uns erhören. Aber manchmal denke ich vielleicht trotzdem zu viel an mich und ans Bekommen, ans Haben. Oder wie oft bitte ich, zeige Gott, du mir, wie ich dienen kann. Wie ich dienen kann, wie du mich gebrauchen kannst. Nach deinem Wohlgefallen. Und auch eine andere Wahrheit, auch ganz banales, so vieles in dieser Welt ist ja so einfach. Aber ich finde das hilfreich. Wenn ich mein Leben angucke, was kann ich in meinem Leben alles erreichen, wenn ich mein ganzes Leben für etwas einsetze? Und Gott kann mit dem kleinen Finger, selbst der Vergleich hinkt natürlich mehr als meilenweit, aber mit dem kleinen Finger mehr machen, als ich je in wie lange auch immer ich lebe, machen kann. Also Gott braucht mich überhaupt nicht. Braucht mich nicht. Aber er, und das lesen wir immer und immer wieder, Gott braucht, gebraucht die Menschen. Wir dürfen uns von ihm gebrauchen lassen. Und das ist etwas Wunderbares. Also mir klarzumachen, es ist Quatsch, Gott zu etwas zu überreden, von dem ich denke, Mensch, das muss doch jetzt sein. Nein, das ist eher gegen Gott zu arbeiten, als nach seinem Willen zu fragen. Also das Reden mit Gott und auch das Hören auf Gott und wie höre ich auch auf Gott, indem ich insbesondere natürlich auf Gott höre, indem ich sein Wort lese. Und wie wunderbar ist es doch, auch wenn wir in unserem Leben durch so vieles, was passiert, sehen und immer wieder erkennen dürfen, wie er uns gebraucht. Aber das Reden mit Gott, das Hören auf Gott soll dazu dienen, dass ich meinen Willen eben an Gottes Willen anpasse und nicht andersrum. Wie Maria gesagt hat, als der Engel zu ihr sprach und sie sagt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Sie war bereit, Und was bedeutet das für eine Jungfrau? Sie ist schwanger und sie weiß eigentlich in ihrer Kultur, das ist das Ende. Sie sagte, mir geschehe, wie du gesagt hast. Punkt Nummer 3. Beten ist Kommunikation mit Gott und kein Ritual. Was ist ein Ritual? Ein Ritual ist etwas, was man immer wieder macht und was die große Gefahr hat, man denkt überhaupt nicht mehr drüber nach. Wenn ich die Gewohnheit habe, jeden Abend das Vaterunser, das Gebet, was Matthäus 6, was wir lesen, so runter zu beten, wozu führt das leicht? Dass ich dann gar nicht mehr wahrnehme, was bete ich eigentlich? Vater unser im Himmel. Mein Vater im Himmel. Also, dass ich gar nicht mehr über die Bestandteile nachdenke und darüber mit Gott rede. Reden ist eben in jeder Beziehung lebenswichtig. Sonst kann eine Beziehung nicht blühen. Das geht nicht. Und weil Gott eben weiß, wie wichtig das für mich ist, mit ihm zu reden, lesen wir eben auch immer und immer wieder die Ermahnungen. Betet ohne Unterlass. Mit Gebet und Flehen sollen eure Anliegen vor Gott kund werden und. Und ich habe, glaube ich, vor 14 Tagen auch schon gesagt, wenn ich meiner Frau sage, also 15 Minuten pro Woche reserviere ich dir und da haben wir dann auch schöne gemeinsame Zeit und können über alles reden. Das würde nicht für Zufriedenheit sorgen. Und ja, wie mache ich das mit Gott? 5 Minuten hier oder dort, auf dem Weg, mal eben ein kurzer Hilferuf. Kann das zu Intimität, zu Nähe führen? Und wichtig ist es auch zu wissen, was Gebet eben nicht ist. Und Gebet ist nicht Meditation. Es ist nicht, ich höre in mich rein, was ich fühle, was ich denke. Und nein, wenn ich mit meiner Frau rede, dann meditiere ich auch nicht, sondern wir tauschen uns aus, wir reden miteinander. Und so ist es auch, wenn ich mit Gott rede, dann rede ich mit ihm. Dann höre ich auf ihn. Und manchmal ist es auch mit öffentlichen Gebeten ein bisschen schwierig. Wenn wir in großer Runde, wenn wir beten, ist es manchmal schwer, sich frei davon zu machen. Was denken jetzt die Zuhörer? Rede ich jetzt eigentlich mit Gott oder rede ich zu den Zuhörern? Manchmal sind Gebete ja auch so eine halbe Predigt. Also rede ich jetzt mit Gott oder rede ich jetzt mit den Menschen? Und wie soll das eigentlich aussehen? Ja, Jesus sagt ja eben, wenn ihr betet, sollt ihr nicht so sein wie die Heuchler. Denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten. Warum? Damit sie gesehen werden. Das sind die besonders frommen. Das ist aber bewundernswert. Nein, Jesus sagt, was sollst du tun? Geh nach Hause in deine Kammer, zuschließen und dann rede mit Gott, mit deinem Vater, der im Verborgenen sieht und dir vergelten wird. Und wir sollen auch nicht viele Worte machen. Jedenfalls nicht plappern wie die von den Nationen, weil sie meinen eben, um des vielen Redens willen erhört zu werden. Also wenn ich ganz besonders viel... Ja, nein, das... Manchmal ist, das kennen wir doch auch, wenn jemand Christ wird und dann das erste Mal auch in einer Runde betet. Ich erinnere mich auch in der Vergangenheit, manchmal dann überrascht zu sein und so angenehm überrascht zu sein, wie dann etwas holprig ist, aber in der Einfachheit und in der Schlichtheit, in dem ich habe Gott gefunden, dass so ein Gebet nicht großartig formuliert ist und nicht großartig, was ich alles beinhaltet, aber ehrlich ist und wirklich Gespräch mit Gott ist. Und das ist etwas, wo wir doch auch wissen, der Heilige Geist tritt für uns ein, weil wir nicht wissen, wie wir vernünftig beten letztendlich. Und wir haben einen Fürsprecher, wir haben Jesus auch noch, der für uns eintritt. Ja, mit Gott reden sollte ein natürlicher Bestandteil sein und kein Ritual. Und das ist manchmal schwierig. Und deswegen ist dieses Beschäftigen damit so wichtig. Und deswegen ist auch wichtig, dass wir zusammenkommen und dass wir uns auch sonst über unser geistiges Leben austauschen, weil wir doch alle damit kämpfen. Es geht nicht nur um eine Strichliste oder eine Checkliste. Ich habe jetzt heute das gemacht oder ich habe, bevor ich zur Arbeit bin, habe ich gebetet und bei der Arbeit und dann gedankt dafür. Es geht ja nicht ums Abhaken, sondern ist es mir ein Bedürfnis? Will ich wirklich mit Gott den Weg gehen? Und das führt mich eigentlich zum vierten Punkt. Beten bedeutet Mühe. Beten bedeutet Arbeit. In Römer 15, Vers 30 lesen wir, Römer 15, Vers 30, ich ermahne euch aber, Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes mit mir zu kämpfen in den Gebeten für mich zu Gott. Mit mir zu kämpfen in den Gebeten. In Kolosser 4, Vers 12, da richtet Paulus noch Grüße aus von Epaphras, der allezeit für euch ringt in den Gebeten. Um etwas ringen. Nicht nur erwähnen, sondern ringen. Und wenn wir uns jetzt überlegen, wenn wir die Familie von der Laura, die gestern am Freitag operiert wurde, wenn wir anrufen und sagen, wir beten täglich für euch. Das ist wunderbar. Aber hat das vielleicht ein noch größeres Gewicht? Drückt das noch mehr aus, wenn wir sagen, wir ringen für euch in unseren Gebeten. Und als Petrus im Gefängnis war, geschah von der Gemeinde ein anhaltendes Gebet. Mühe und Arbeit. Und wenn ich mich selbst anschaue, ja, ist es nur in Notsituationen oder wenn ich meine, etwas zu brauchen, denke ich dann daran, zu Gott zu beten? Oder ist es etwas, was darüber hinausgeht? Das Beispiel von David im 2. Samuel Kapitel 12, Vers 16 und folgende. 2. Samuel Kapitel 12, Vers 16. David hatte Ehebruch begangen. In schändlicher Weise hatte er dafür gesorgt, dass der Mann von Bathseba ins Leben kam, damit er sie haben konnte. Und dann gab es Nachwuchs daraus. Ein kleines Kind. Und das wurde krank, todkrank. Und David suchte Gott um des Jungen willen. Und David fastete lange. Und wenn er hineinkam, lag er die Nacht über auf der Erde. Und die Ältesten seines Hauses machten sich zu ihm auf, um ihn von der Erde aufzurichten. Aber er wollte nicht und aß kein Brot mit ihm. Und es geschah am siebten Tag, da starb das Kind. David suchte Gott. Lange und ernsthaft. Er rang. Er arbeitete, er gab sich Mühe, er fastete, bis er Gottes Antwort erhielt. Nein. Die Antwort von Gott war nein. Das Kind stirbt. Und was ist jetzt hier eigentlich die normale menschliche Reaktion? Also die Ältesten da, die Knechte, die fürchteten auch, ihm das zu berichten, das Kind sei tot. Er war schon so verzweifelt, als er darum rang, jetzt ist es gestorben, was wird jetzt werden? Aber für ihn war es gut. Er hat alles gegeben, er hat Gott gebeten und Gott hat Nein gesagt. Und das war in Ordnung für David. Das war in Ordnung für David. Ja, wie ist das in der heutigen Zeit? in unserer heutigen Gesellschaft. Wir sind eine Gesellschaft, wo es sehr viele Individualisten gibt. Also sehr viele, jeder sucht das, was für sich wichtig ist. Mir, mein, mich, ich. Also wie hat Michael das dann so schön gesagt, dann nicht mich, ich oder so. Warum geht es nicht immer nur um mich? Und wir sind eine Gesellschaft, wo es nicht nur um mich gehen soll, sondern wo es auch schnell um mich gehen soll. Ich möchte etwas, ich brauche etwas und das will ich schnell. Ne? Wie gut, dass es Amazon Prime gibt. Heute bestellt, morgen da. Das kann man noch verbessern, dass es heute noch kommt. Und wenn es dann morgen nicht da ist, dann rufen wir an und sind entsetzt. Was ist das für ein Kundenservice? Ja, David hat gebetet mit Mühe und lange und hat die Antwort bekommen, nein. Ja, heutzutage jetzt mit Individualisten schnell, da frage ich mich doch, lohnt sich denn eigentlich meine Mühe? Lohnt sich das jetzt, da 7 Tage zu fasten, unter Tränen Gott zu bitten und er sagt nein? Ja, das werde ich mir merken. Das lohnt sich ja gar nicht. Und das ist wieder ein Grund für Eltern, ihren Kindern nicht immer alle Wünsche zu erfüllen und nicht immer Ja zu sagen. Stell dir vor, wir ziehen unsere Kinder auf und sagen Ja und das möchtest du. Und dann erleben sie, dass sie Gott etwas fragen und Gott sagt Nein. Dann sind sie ganz entsetzt und denken, mein Vater hat mir auf der Erde alles gegeben und mein himmlischer Vater sagt Nein. Und das offenbart natürlich in der heutigen Zeit, in der heutigen Gesellschaft, wenn ich so daran gehe, dass das offenbart natürlich, dass der Blick eben nicht zu Gott gerichtet ist, sondern der Blick ist auf mich gerichtet. Und mein Blick ist oftmals auf mich gerichtet. Bin ich bereit, Gottes Willen anzuerkennen? Bin ich bereit, wenn Gott sagt, zu meinem Gebetsanliegen nein? Okay. Ja, wenn ich weiß, es gibt niemanden hier, der dich mehr liebt als Gott. Und es gibt niemanden hier, der nicht weiß, was du wirklich brauchst. Was du wirklich brauchst. Und wenn dieser jemand, unser Vater im Himmel, Nein sagt, dann ist es gut so. Und vielleicht ist es ja auch ein, irgendwann wird es, wenn du so weit bist, Zacharias und Elisabeth. Da heißt es, Elisabeth war unfruchtbar, sie hatten kein Kind. Und dann kommt der Engel Gabriel zu ihm und sagt, dein Gebet wurde erhört. Er so, hä? Also wenn ich das so lese, dann klingt das für mich wie, oh, das habe ich schon ganz vergessen. Wir sind eh so alt, das hat gar keinen Sinn mehr. Wir können uns auf Gott verlassen. Auch wenn er Nein sagt, er möchte eben für uns das Beste. Und das mit der Mühe und der Arbeit, wenn wir Jesus anschauen, dass er aufstand, als es noch sehr dunkel war, an einen einsamen Ort ging und dort betete, obwohl ein langer Tag vor ihm war. Oder als er die Volksmenge entlassen hatte, stieg er für sich allein auf den Berg, um zu beten. Und als es Abend geworden war, war er dort allein. Und der Herr hat auch für Simon gebetet, für ihn direkt, und hat gesagt, Simon, der Satan hat begehrt, euch zu sichten wie den Weizen, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Lukas 22, 32. Jesus betete früh am Morgen, spät am Abend für seine Jünger, einzeln und auch für alle, auch für uns. In Johannes 17 lesen wir, dass er für seine Jünger bat, aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Wir glauben durch das Wort, das überliefert wurde von den Aposteln, von den Propheten, glauben wir an Jesus. Er rang im Gebet, nicht nur in Gethsemane, auch sonst. Er rang im Gebet für dich und für mich. Er nahm Gebet ernst. Kommen wir zum letzten Punkt. Ja, beten ist geistlicher Kampf. Wir hatten zu Beginn vor 2 Wochen in Epheser 6 den Abschnitt von der Waffenrüstung gelesen und beantworten wir da nun gemeinsam folgende Fragen. Wo liegt unsere Stärke? Wo liegt unsere Stärke? In uns? Epheser 6, Vers 10 beginnt dann schließlich: Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Den Satz kann man öfter lesen und dann einzeln betonen. Wie jetzt werdet stark. Also es ist noch nicht so weit. Oder werdet stark. Okay, dann bin ich jetzt schwach, aber es ist Hoffnung. Ich kann mich weiterentwickeln. Aber stark, werdet stark im Herrn. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und das alles zusammengenommen zeigt einfach nochmal, ja, es geht nicht um uns und um meine Kraft und was ich mit meinem Leben erreichen kann, nämlich ohne Gott nichts. Aber mit Gott, mit seiner Stärke, wir haben doch eine Aufgabe, die eigentlich zu groß ist für uns. Und wir können sie eben mit unserer Kraft nicht bewältigen. Aber Gott weiß das doch auch. Und er gibt eben die Hilfe, die nötig ist. Es macht mich immer wieder betroffen, wie vergesslich ich bin, dass ich vergesse, wie Gott doch gestern oder vorgestern oder vorvorgestern, wie er ja gewirkt hat und wie ich immer wieder begeistert war. Oh, großartig und teilweise überrascht bin. Ja, Gott tatsächlich auch? Gebraucht er mich? Das ist, aber ja. Sein Angesicht zu suchen. Immer wieder mich daran zu erinnern, wie treu er ist, wie er handelt. Und weiter mit der Waffenrüstung Gottes auch. Gegen wen kämpfen wir? Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wenn wir das Buch Daniel im Alten Testament lesen, dort können wir lesen, welche Macht Gebet hat. Und dort können wir lesen, wie Gott Gebet auch beantwortet. Warum weist Paulus hier auf die Waffenrüstung Gottes hin? Ja, wir sollen die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen, damit wir gegen die Listen des Teufels bestehen können. Mit Gott sind wir geschützt. Alleine. Und interessant ist zu überlegen, was ist denn nicht geschützt? Die Waffenrüstung, wenn wir feststehen und bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens und den Schild des Glaubens, den Helm des Heils, das Schwert des Geistes, was ist nicht geschützt? Da ist der Feind und ich laufe weg. Mein Rücken, der ist nicht geschützt. Denn dafür sind wir auch nicht ausgerüstet, für die Flucht. Sondern wir sind für den Kampf ausgerüstet, dass wir stehen bleiben. Und mit Gottes Waffenrüstung, wenn wir die angelegt haben, dann können wir mit allem Gebet und Flehen, betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem anhalten und flehen, für alle Heiligen. Also immer wieder, es gilt in beide Richtungen, die Arbeit mit unseren Händen soll nicht und kann nicht unsere Arbeit auf unseren Knien ersetzen. Aber andersrum gilt das auch. Unsere Arbeit auf den Knien, die soll und kann nicht ersetzen, in den Kampf zu ziehen und mit unseren Händen zu arbeiten. Also beten bedeutet, Gott zu suchen, sein Angesicht zu suchen. Es beinhaltet, unseren Willen eben in den Einklang mit Gottes Willen zu bringen. Und es ist Kommunikation, es ist Reden mit Gott und kein Ritual. Und es hilft einfach nichts, es bedeutet Mühe und Arbeit. Und es ist geistlicher Kampf. Und auch die Ermutigung jetzt, die Hausaufgabe ist nicht dafür gedacht, damit wir was zu tun haben, sondern damit wir, und ich stelle das immer wieder fest, das gehört auch zu Mühe und Arbeit dazu. Wenn ich mich nicht damit beschäftige, wenn ich mich nicht aufraffe, dann ist diese Welt und dann ist mein Ich so schnell wieder im Vordergrund. Ja, deswegen muss ich immer dranbleiben. Das Buch Daniel zu lesen und dabei zu erkennen, wie wichtig Beten war für Daniel, wie Daniel gerungen hat im Gebet und mit welchem Ergebnis. Also das Buch Daniel zu lesen, in den Kampf zu ziehen in dieser Woche, vielleicht für etwas, für ein Thema, für einen Bereich in dieser Welt besonders zu beten, den geistlichen Kampf zu sehen. Und das Dritte ist, eben in mein Leben zu gucken, einen Bereich vielleicht auszumachen, so das geheime Zimmer, wo ich mir denke, ach, das ist ja mein geheimes Zimmer, da weiß sonst niemand von. Vielleicht zu beten, Vater, ich weiß, dass dieser Teil meines Lebens nicht zu deinem Willen passt. Und ich möchte meinen Willen an deinen angleichen. Arbeite du in meinem Leben, dass wir das ehrlichen Herzens, dass ich da weiterkomme. Suchen wir Gottes Angesicht und kämpfen den geistlichen Kampf. Amen.